wenn wir uns an die vergangenen Leben erinnerten, oder wenn wir vielleicht bedeutender waren als in diesem Leben, dann würde uns die notwendige Menschlichkeit fehlen. Ich werde uns Tee bringen lassen und dann werde ich dir vom Leben eines Chinesen berichten und dir von seinem Tod bis zu seiner Wiedergeburt und von seinem Tod und Ankunft in der nächsten Welt erzählen. Der Lama streckte seine Hand aus, um die kleine silberne Glocke im Altarraum zu läuten, dann hielt er aufgrund meines Gesichtsausdrucks inne. Nun? Fragte er, wolltest du noch etwas fragen? Herr, antwortete ich, warum gerade einen Chinesen und nicht einen Tibetaner? Weil, erwiderte er, wenn ich, ein Tibetaner sage, du vielleicht versuchen würdest, den Namen mit jemandem, den du kennst, in Zusammenhang zu bringen, mit einem falschen Ergebnis. Er klingelte mit der Glocke und der Bedienungsmönch brachte uns Tee. Mein Mentor sah mich nachdenklich an. Bist du dir eigentlich bewusst, Lobsang, dass wir mit diesem Tee Millionen von Welten trinken? Fragte er. Flüssigkeit enthält viel weniger Molekulargehalt. Wenn du die Moleküle dieses Tees vergrößern könntest, dann würdest du feststellen, dass sie wie der Sand am Ufer eines stürmischen Sees herumrollen. Selbst Gas oder die Luft besteht aus Molekülen oder aus winzigen Partikeln. Wie auch immer, wir sind hier etwas abgeschweift. Eigentlich wollten wir ja den Tod und das Leben eines Chinesen diskutieren. Er trank seinen Tee und wartete, bis auch ich meinen Tee getrunken hatte. Zheng war ein alter Mandarin, sagte mein Mentor. Sein Leben war vom Glück begünstigt. Nun, im Ruhestand dieses Lebens fühlte er eine große Zufriedenheit. Seine Familie war groß und er hatte viele Nebenfrauen und Sklaven und selbst der Kaiser von China hatte ihm seine Gunst erwiesen. Und während seine betagten Augen kurzsichtig durch ein Fenster seines Zimmers spähten, konnte er nur noch schwach den wunderschönen Garten mit den sich darin brüstenden Pfauen erkennen. Nur noch schwach vernahmen seine nachlassenden Ohren die Gesänge der Vögel, die spät abends auf die Bäume zurückkehrten. Zheng legte sich zurück. Entspannt ruhte er auf seinem Kissen. In seinem Innern konnte er die raschelnden Finger des Todes spüren, die ihn von den Fesseln des Lebens erlösten. Langsam sank die blutrote Sonne hinter die alten Pagoden. Langsam sank der alte Zheng zurück in seine Kissen. Ein rauer rasselnder Atemstoß pfiff durch seine Zähne. Das Sonnenlicht verblasste und im Zimmer wurden die kleinen Lampen angezündet. Doch der alte Zheng war gegangen. Mit dem letzten untergehenden Sonnenstrahl des Tages, gegangen. Mein Mentor schaute mich an, um sicher zu gehen, dass ich ihm folgte, dann fuhr er fort. Der alte Zheng lag zusammengesackt auf seinen Kissen. Seine knackenden und keuchenden Körpergeräusche kamen zum Stillstand. Nicht länger floss Blut durch seine Arterien und Venen. Es gurgelte auch keine Flüssigkeit mehr im Körper. Der Körper des alten Zheng war tot, verbraucht und zu nichts mehr nutzen. Jedoch wenn ein Hellseher anwesend gewesen wäre, hätte er eine leicht blaue Dunstgestalt rund um den Körper des alten Zheng gesehen. Er hätte gesehen, wie sie sich formte und dann aufstieg bis über den Körper. Über dem Körper schwebte er in der Horizontalen und war mit der immer dünner werdenden Silberschnur verbunden. Nach und nach wurde die Silberschnur dünner und löste sich schließlich auf, und die Seele, die der alte Zheng war, trieb wie eine Wolke Weihrauch davon und entschwand mühelos durch die Wände. Der Lama füllte seine Tasse auf und sah zu, dass auch meine gefüllt war, dann fuhr er fort. Die Seele trieb weiter durch Sphären und durch Dimensionen, die der Verstand des Materialisten nicht verstehen kann. Schließlich erreichte er eine wunderbare Parklandschaft, die mit großen Gebäuden versehen war. Bei einem blieb er stehen. Hier ging die Seele, die der alte Zheng war, hinein und überquerte einen glänzenden Boden. Eine Seele, Lobsang, in ihrer eigenen Umgebung, ist genauso fest wie du und ich auf dieser Erde. Die Seele in der Welt der Seelen kann ebenfalls von Wänden begrenzt werden und über den Boden gehen. Die Seele dort verfügt jedoch über andere Fähigkeiten und Talente, als wir sie hier auf Erden kennen. Diese Seele des alten Zheng ging also weiter und betrat schließlich einen kleinen Raum. Er setzte sich und betrachtete die Wand vor ihm. Plötzlich schien sich die Wand aufzulösen und an ihrer Stelle sah er Szenen seines Lebens. Er sah, was wir die Akasha-Chronik nennen. Dies ist die Chronik von allem, was je geschehen ist. Diese Chronik kann auch leicht von jenen gesehen werden, die darin geschult sind. Sie kann ebenso von jedermann gesehen werden, der vom Erdenleben in das jenseitige Leben gegangen ist, und dabei sieht der Mensch die Chronik seines eigenen Erfolges oder Misserfolges. Er sieht seine Vergangenheit und sitzt über sich selbst zu Gericht. Und es gibt keinen strengeren Richter als der Mensch selbst. Wir sitzen nicht zitternd vor einem Gott. Wir sitzen und sehen alles, was wir getan haben und alles, was wir tun wollten. Ich saß still da und fand dies alles fesselnd und höchst interessant. Ich hätte stundenlang zuhören können. Jedenfalls war es besser als diese langweiligen Hausaufgaben. Die Seele, die der alte Zheng, der chinesische Mandarin war, saß da und sah noch einmal sein ganzes Leben, das er auf der Erde hatte und wie er dachte, so erfolgreich war, fuhr mein Mentor fort. Er sah und bedauerte seine vielen Fehler. Dann erhob er sich, verließ den Raum und machte sich rasch zu einem größeren Raum auf, wo ihn Männer und Frauen der Seelenwelt erwarteten. Ruhig und voll mit Gefühl und Verständnis lächelnd, warteten sie auf sein Erscheinen und Ersuchen um Führung. In ihrer Gesellschaft sitzend, erzählte er ihnen von seinen Fehlern und den Dingen, die er tun wollte, oder im Sinne hatte zu tun, und scheiterte. Aber ich dachte, sie sagten, er würde nicht gerichtet, sondern er richte sich selbst. Sagte ich schnell. Das ist richtig, Lobsang, erwiderte mein Mentor. Er hat sich ja erst nachdem er seine Vergangenheit und seine Fehler gesehen hatte, an diese Berater gewandt, um von ihnen Denkanstöße zu erhalten, doch unterbrechen nicht, höre mir zu und spare deine Fragen für später auf. Wie ich schon sagte, fuhr der Lama fort, die Seele saß mit den Beratern zusammen und erzählte ihnen von seinen Fehlern. Erzählte ihnen von den Qualitäten, die er in seiner Seele noch entwickeln musste, bevor er sich weiterentwickeln konnte. Als erstes musste er nach zurückkehren, um sich seinem Körper anzusehen, dann folgte eine Periode der Erholung, das können Jahre oder auch Hunderte von Jahren sein, und dann wird ihm geholfen, die Voraussetzungen, die für seine weitere Entwicklung wichtig sind, zu finden. Die Seele, die der alte Zeng war, ging also zurück auf die Erde, um sich ein letztes Mal seinen toten Körper anzusehen, der nun für das Begräbnis bereit war. Danach war er nicht länger die Seele des alten Zeng, sondern eine zur Erholung bereite Seele, und er kehrte in das Land im Jenseits zurück. Eine unbestimmte Zeit ruhte und erholte er sich und studierte die Lehren der vergangenen Leben und bereitete sich für das kommende Leben vor. In diesem Leben hier, jenseits des Todes, waren die Gegenstände und die Materialien genauso fest, wenn er sie berührte, wie es auf der Erde gewesen war. Er ruhte, bis zu der im Voraus vereinbarten Zeit und Bedingungen. So was mag ich, rief ich aus, das finde ich sehr interessant. Mein Mentor lächelte mich an, bevor er weiterfuhr. Als die vereinbarte Zeit herannahte, wurde die Seele in Bereitschaft von einer Person, die diese Aufgabe innehatte, gerufen und weiter in die Welt der Menschen geleitet. Sie machten Halt, unsichtbar für die Augen jener im Körper, und beobachteten künftige Eltern, sahen sich ihre Häuser an und schätzten die Wahrscheinlichkeit ein, dass ihm dieses ausgesuchte Haus schließlich die nötige Gelegenheit böte, die Lektionen, die er dieses Mal lernen wollte, zu lernen. Zufrieden zogen sie sich zurück. Monate später spürte die angehende Mutter eine plötzliche Regung in sich, während die Seele einfuhr und das Baby zum Leben erweckte. Zur gegebenen Zeit wurde das Baby in die Welt der Menschen geboren. Die Seele, die einmal den Körper des alten Zeng aktiviert hatte, rang nun erneut mit den widerstrebenden Nerven und dem Verstand des Kindes Le Wong, der in sehr einfachen Verhältnissen in einem Fischerdorf in China lebte. Einmal mehr wurden die hohen Schwingungen einer Seele in die niedrigen Schwingungsoktaven eines materiellen Körpers umgewandelt. Ich saß da und grübelte und grübelte. Schließlich sagte ich, ehrenwerter Lama, wenn dem so ist, warum haben dann die Leute Angst vor dem Tod, der doch nur eine Erlösung von den Schwierigkeiten auf Erden ist? Das ist eine vernünftige Frage, Lobsang, erwiderte mein Mentor. Doch wenn wir uns an die Freuden der anderen Welt erinnern würden, dann wären viele von uns hier nicht in der Lage, die Mühsale zu akzeptieren, deshalb haben wir eine in uns eingeimpfte Angst vor dem Tode. Mir einen spöttischen Seitwärtsblick zuwerfend, sagte er, einige von uns lieben weder die Schule noch diese notwendige Disziplin an den Schulen, deren Nutzen erst beim Heranwachsen und als Erwachsener sichtbar wird. Es reicht nicht, von der Schule wegzulaufen und gleichzeitig zu erwarten, dass man im Lernen vorwärts kommt, noch ist es ratsam, seinem Leben vor der zugeteilten Zeit ein Ende zu setzen. Ich wunderte mich darüber, weil erst vor ein paar Tagen ein alter ungelernter und kranker Mönch sich hoch oben von einer Ansiedelei stürzte. Er war ein sehr mürrischer alter Mann gewesen, der alle Versuche, ihm zu helfen, abgelehnt hatte. Ja, es war besser, dass der alte Jägmann nicht mehr da war, dachte ich. Besser für ihn und besser für andere. Herr, sagte ich, dann war es also ein Fehler, als der Mönch Jägmann sein Leben beendete? Ja, Lobsang, er hat eine Verfehlung begangen, erwiderte mein Mentor. Jede Person verfügt über eine ihr zugeteilte Lebensspanne auf der Erde. Wenn sie ihr Leben vor dieser Zeit beendet, dann muss sie beinahe umgehend wieder auf diese Erde zurückkommen. Deshalb gibt es die traurigen Momente, wo ein Baby, das geboren wird, vielleicht ein paar Monate später wieder stirbt. Das wird die Seele eines zurückkehrten Selbstmörders sein, der den Körper übernimmt und so die Zeit auslebt, die er vorher noch zu leben gehabt hätte. Selbstmord ist nie gerechtfertigt. Es ist ein schwerwiegender Verstoß gegen sich selbst und gegen sein Über-LCH. Aber Herr, sagte ich, wie ist es denn mit diesen hochgeborenen Japanern, die zeremoniellen Selbstmord begehen, um für die in Ungnade gefallene Familie zu büßen? Sicher ist er ein tapferer Mann, dass er das tut. Nein, das ist nicht so, Lobsang, sagte mein Mentor sehr nachdrücklich. Das ist nicht so. Tapferkeit beinhaltet nicht Sterben, sondern Leben, indem man sich den Mühen und Leiden stellt. Zu sterben ist leicht. Zu leben, das ist der tapfere Akt. Nicht einmal die theatralische Demonstration von Stolz im zeremoniellen Selbstmord sollte einen blind für dieses Irreguläre machen. Wir sind hier, um zu lernen. Und wir können nur lernen, indem wir unsere zugeteilte Lebensspanne ausleben. Selbstmord ist nie gerechtfertigt. Ich dachte erneut an den alten Jigme. Er war so alt, als er sich das Leben nahm, wenn er also wiederkommt, dachte ich, wird es nur für eine kurze Zeit sein. Ehrenwerter Lama, fragte ich, was ist denn der Zweck der Angst? Warum müssen wir aufgrund der Angst so viel leiden? Ich habe bereits festgestellt, dass die Dinge, die ich am meisten fürchte, nie geschehen, und doch fürchte ich sie immer noch. Der Lama lachte und sagte, das passiert uns allen. Wir fürchten das Unbekannte. Jedoch die Angst ist notwendig. Die Angst spornt uns an, da wir sonst faul wären. Die Angst gibt uns zusätzliche Stärke, mit der wir Unfälle verhindern. Die Angst ist ein Förderer, die uns zusätzliche Kräfte und Antrieb verleiht und unseren eigenen Hang zur Faulheit überwinden lässt. Du würdest deine Schularbeiten auch nicht lernen, wenn du den Lehrer nicht fürchten müsstest oder dich fürchtest, vor den anderen dumm dazustehen. Mönche kamen in den Altar, gelas Alten umher und zündeten noch mehr Butterlampen und Weihrauch an. Wir erhoben uns und begaben uns nach draußen in die Abendkühle, wo eine leichte Brise mit den Weideblättern spielte. Die großen Trompeten schallten vom weit entfernten Butala herüber, die an den Lamaklosterwänden des Staatsorakels schwach widerhallten. Kapitel 3. Das Lamakloster des Staatsorakels war klein, kompakt und sehr abgelegen. Ein paar kleine Glas spielten mit sorglosem Eifer herum. Hier bummelten keine Gruppen Trappers lässig im sonnendurchfluteten Hof herum und vertrieben sich die Abendstunden mit leichtem Geplauder. Alte Männer, auch alte Lamas. Minus waren in der Mehrzahl. Betagte Männer mit weißen Haaren und unter dem Gewicht der Jahre gebeugt gingen langsam ihren Geschäftigkeiten nach. Dies war der Sitz der Seher. Die betagten Lamas im Allgemeinen und das Orakel selbst war mit der Aufgabe der Prophezeiung und Wahrsagung betraut. Hierher kam kein ungebetener Gast, und auch kein verirrter Reisender fragte nach einem Ruheplatz oder nach Nahrung. Dies war für viele ein gefürchtet Ort. Er war für alle verboten, außer für jene mit einer speziellen Einladung. Mein Mentor, der Lama Mingya Dondup, war eine Ausnahme. Er konnte jederzeit an- und ausgehen und war in der Tat ein gern gesehener Gast. Ein anmutender Hain von Bäumen verlieh dem Lama-Kloster eine Privatsphäre und schützte es vor herumspähenden Blicken. Dicke Mauern schützten die Gebäude vor den Überneugierigen, wenn es welche geben sollte, die für ihre Neugier den Zorn des mächtigen Orakel-Lamas riskieren wollten. Sorgfältig gepflegte Räume wurden für den Erhabenen, seine Heiligkeit, bereitgehalten, der gelegentlich diesen Tempel des Wissens besuchte. Die Luft war ruhig. Der allgemeine Eindruck war von Frieden und von ruhigen Männern geprägt, die ihren wichtigen Aufgaben nachgingen. Es bot sich hier weder für Krakeler noch lärmende Störenfriede eine Gelegenheit, denn der Ort wurde von den mächtigen Kammännern patrouilliert. Riesige Männer, von denen viele über 2 Meter groß waren und keiner unter 120 Kilo wog. Sie wurden in ganz Tibet als Polizeimönche eingesetzt. Die ihnen anvertrauten Aufgaben waren in den Gemeinschaften von manchmal über 1000 Mönche, Ordnung zu halten. Die Polizeimönche waren immer auf der Hut und durchstreiften wachsam den Grundbesitz. Sie führten mächtige Stäbe mit sich, und für jeden mit einem schlechten Gewissen waren sie ein furchterregender Anblick. Eine Mönchsrobe schließt nicht notwendigerweise immer einen religiösen Mann mit ein. Es gibt in allen Gesellschaften auch Übeltäter und faule Männer. So waren die Kammänner immer beschäftigt. Auch die lamaistischen Gebäude fielen in ihren Bewachungsbereich. Es gab hier keine hohen Gebäude und auch keine eingekerbten Pfosten zu erklimmen. Dieser Ort war für alte Männer gedacht, die ihre Elastizität der Jugend verloren hatten und deren Knochen schwach waren. Die Korridore waren leicht zugänglich, und die Ältesten unter ihnen lebten im Erdgeschoss. Auch der Staatsorakel selbst lebte im Erdgeschoss neben dem Tempel der Weissagung. Neben ihm logierten die ältesten Männer, die Gelehrtesten, und der Senior-Polizeimönch der Kammänner. Wir wollen nun zum Orakel gehen, Lobsang, sagte mein Mentor. Er hat großes Interesse an dir bekundet und ist bereit, dir viel Zeit zu widmen. Die Einladung, oder Verfügung, erfüllte mich mit Schwermut. Bisher hatte mir noch jeder Besuch bei einem Astrologen oder Seher in der Vergangenheit schlechte Nachrichten, mehr Leid und noch mehr Bestätigung der kommenden Mühsale gebracht. Und für gewöhnlich musste ich meine beste Robe anziehen und wie eine ausgestopfte Gans da sitzen, während ich einem langweiligen alten Mann zuhören musste, der eine Reihe von Phrasen brabbelte, die ich lieber nicht hören wollte. Ich blickte misstrauisch auf. Der Lama quälte ein Lächeln hervor, während er auf mich herabblickte. Offensichtlich, dachte ich, hat er meine Gedanken gelesen. Er brach in ein Gelächter aus, als er sagte, geh wie du bist, das Orakel wird vom Zustand einer Robe überhaupt nicht beeinflusst. Er weiß mehr über dich, als du von dir selbst. Meine Schwermut nahm zu, und ich fragte mich, was ich wohl als nächstes zu hören bekäme. Wir gingen den Korridor hinunter und nach draußen in den Hof. Ich warf einen flüchtigen Blick auf die hochragende Bergkette und hatte das Gefühl, als ginge ich zu einer Hinrichtung. Ein finster Dreinblicken der Polizeimönch erschien. Er sah für mich beinahe wie ein Berg in Bewegung aus. Als er meinen Mentor erkannte, brach er in ein freundliches Lachen aus und verneigte sich tief. Zu ihren Lotusfüßen werfe ich mich nieder, heiliger Lama, sagte er. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mir gestatteten, Sie zu seiner Ehrwürden, dem Staatsorakel zu begleiten. Er fiel in den Schritt neben uns und ich hatte das Gefühl, als erzitterte der ganze Boden unter der Last seiner schweren Schritte. Zwei Lamas standen neben der Tür, nicht gewöhnliche Aufsichtsmönche. Auf unser Erscheinen traten sie zurück, sodass wir eintreten konnten. Der Heilige erwartet Sie, sagte Anna lächelnd zu meinem Mentor. Er freut sich schon auf Ihren Besuch, Herr Mingya, sagte der andere. Wir traten an und befanden uns in einem ziemlich schwach beleuchteten Raum. Eine Weile konnte ich kaum etwas erkennen. Meine Augen waren von dem hellen Sonnenschein im Hof noch geblendet. Nach und nach, während sich meine Augen wieder normalisierten, nahm ich einen kahlen Raum wahr. Es hingen nur zwei Wandteppiche an der Wand und in einer Ecke stand ein kleiner rauchender Weihrauchbrenner. Im Zentrum des Raumes saß auf einem glatten Kissen ein noch recht junger Mann. Er sah dünn und schwach aus und ich war in der Tat erstaunt, als ich realisierte, dass dies das Staatsorakel von Tibet war. Seine Augen traten etwas vor und er starrte mich an und durch mich hindurch. Ich hatte das Gefühl, dass er sich meine Seele und nicht meinen irdischen Körper ansah. Mein Mentor, der Lama Mingya Dondup, und ich warfen uns in der traditionellen und vorgeschriebenen Begrüßung nieder, dann erhoben wir uns und warteten. Schließlich, als das Schweigen langsam ungemütlich wurde, sprach das Orakel, willkommen Herr Mingya, willkommen Lobsang, sagte er. Seine Stimme hatte einen etwas hohen Ton und war überhaupt nicht kräftig. Man hatte den Eindruck, als käme sie von weit her. Einige Augenblicke diskutierten mein Mentor und das Orakel Angelegenheiten von allgemeinem Interesse. Dann verbeugte sich der Lama Mingya Dondup, machte kehrt und verließ den Raum. Das Orakel saß da, sah mich an und sagte schließlich, hole dir ein Kissen und setz dich zu mir Lobsang. Ich nahm eines dieser gepolsterten Vierecke, die an der Wand hinten lagen und platzierte es so, dass ich vor ihm sitzen konnte. Eine Zeit lang betrachtete er mich in einem launischen Schweigen. Doch, schließlich nach einer Ewigkeit, als es mir unter seinen Blicken schon langsam ungemütlich wurde, sprach er. So, du bist also Pöster Lobsang Rampa, sagte er. Wir kannten einander in einer anderen Existenzphase sehr gut. Nun, auf Geheiß seiner Heiligkeit, muss ich dir von deinen kommenden Mühsalen und den Schwierigkeiten berichten, die du überwinden musst. Aber, Herr, rief ich aus, ich muss ja schreckliche Dinge in den vergangenen Leben getan haben, dass ich nun derart darunter zu leiden habe. Mein Karma, mein vorbestimmtes Schicksal scheint härter zu sein, als das von irgendjemand anderem. Nein, das ist nicht so, erwiderte er, es ist ganz allgemein der Fehler, dass die Leute glauben, sie müssten für die Sünden der vergangenen Leben, notwendigerweise Mühsale in diesem Leben haben. Wenn du Metall in einem Ofen erhitzt, tust du es dann, weil das Metall gefehlt hat und nun dafür bestraft werden muss, oder tust du es, um die Qualität des Materials zu verbessern? Er sah mich streng an und sagte, wie auch immer, dann Mentor der Lama Mingya Dondup wird das später mit dir diskutieren. Ich muss dir nur von der Zukunft berichten. Das Orakel berührte die Silberglocke und ein Diener trat leise ein. Er watschelte zu uns und stellte zwischen das Staatsorakel und mich einen sehr niederen Tisch. Darauf platzierte er eine reich verzierte und auf eine Art mit Porzellan eingefasste silberne Schale. In der Schale glühte Holzkulesche, die, als sie der Bedienungsmönch in die Luft schwang, hellrot aufflammte, bevor er sie mit einem gemurmelten Wort, dessen Bedeutung ich vergessen hatte, vor das Orakel stellte. Auf die rechte Seite der Schale stellte er eine reich geschnitzte Holzbox und ging dann, genauso leise wie er kam, wieder hinaus. Ich saß still. Mir war unbehaglich zumute, und ich fragte mich, warum das alles ausgerechnet mir passierte. Jedermann sagte mir, was für ein hartes Leben ich haben werde. Sie schienen Freude daran zu haben. Mühsale waren schließlich Mühsale, selbst wenn ich offenbar nicht für die Sünden der vergangenen Leben bezahlen musste. Langsam streckte das Orakel die Hand aus und öffnete die Box. Mit einem kleinen goldenen Löffel schöpfte er daraus ein feines Puder, das er auf die glühende Kohle streute. Der Raum füllte sich mit einem feinen blauen Dunst. Ich fühlte, wie sich meine Sinne drehten und mein Sehvermögen abnahm. Von einer unermesslich weiten Entfernung her, schien ich das Geläute einer großen Glocke zu hören. Der Klang kam näher und seine Intensität wurde immer stärker und stärker, bis ich dachte, mein Kopf würde bersten. Mein Sehvermögen wurde wieder klarer und ich beobachtete aufmerksam, eine aus der Schale endlos hochsteigende Rauchsäule. In dem Rauch sah ich eine Bewegung. Die Bewegung kam näher und hüllte mich ein, so dass ich ein Teil von ihr wurde. Von irgendwoher, jenseits meines Verständnisses, erreichte mich die Stimme des Staatsorakels, die eintönig weiter und weiter sprach. Doch seine Stimme war nicht nötig, ich sah die Zukunft. Ich sah sie so deutlich wie er. Von einem Zeitpunkt an, stand ich abseits und sah vor mir die Ereignisse meines Lebens wie die Bilder eines immerwährenden Films ablaufen, meine frühe Kindheit, Ereignisse in meinem Leben, die Strenge meines Vaters, alles wurde mir wirklichkeitsgetreu wiedergegeben. Einmal mehr saß ich vor dem großen Kakpori-Lama-Kloster. Einmal mehr spürte ich die harten Felsen, dass mich der Wind vom Dach des Lama-Klosters fegte und mich mit knochenbrechender Kraft den Berg hinunterschleuderte. Der Rauch wirbelte und die Bilder, was wir die Akasha-Chronik nennen, bewegten sich weiter. Ich sah wieder meine Einweihung. Ich sah geheime Zeremonien, abgezeichnet im Rauch, während ich zu dieser Zeit noch nicht geweiht war. Auf einem der Bilder sah ich mich selbst, wie ich mich auf den langen und einsamen Weg nach Kongqing in China aufmachte. Eine merkwürdige Maschine drehte und schwankte in der Luft, sie stieg und fiel über den Klippen von Kongqing. Und ich, war an der Steuerung. Später sah ich eine ganze Flotte solcher Maschinen. Auf ihren Flügeln prangte stolz die aufgehende Sonne von Japan. Von den Maschinen fielen schwarze Punkte herab, die zur Erde rasten, explodierten und in Flammen und Rauch aufgingen. Zerschmetterte Körper schossen himmelwärts, und eine Zeit lang regnete es Blut menschlicher Fragmente herab. Ich fühlte mich völlig niedergeschlagen und war wie betäubt, während die Bilder weiter liefen und mich zeigten, wie ich von den Japanern gefoltert werde. Ich sah mein Leben, sah die Mühsale, fühlte die Bitterkeit. Doch das größte Leid war die Hinterhältigkeit und die Bossheit einiger Menschen im Westen, die, wie ich sah, nur darauf aus waren, das Werk für das Gute zu zerstören. Und das aus einem einzigen Grund, weil sie neidisch waren. Die Bilder liefen weiter und weiter und ich sah den mutmaßlichen Kurs meines eigenen Lebens, bevor ich es überhaupt gelebt hatte. Ich wusste sehr gut, dass die Wahrscheinlichkeit fast genau vorausgesagt werden konnte. Nur die geringfügigen Details waren manchmal anders. Die astrologischen Konfigurationen setzten die Limite von dem, was man sein und erdulden kann. Genauso wie der Regler eines Motors auf eine Minimum- oder eine Maximumgeschwindigkeit eingestellt werden kann. Das ist in der Tat ein hartes Leben für mich, dachte ich. Mit einem Mal fuhr ich zusammen, dass ich beinahe vom Kissen fiel. Eine Hand legte sich mir auf die Schultern. Als ich mich erhob, sah ich das Gesicht des Staatsorakels, der nun hinter mir saß. Sein Blick war voller Mitleid und Kummer über diesen schwierigen Weg, den ich vor mir hatte. Du bist sehr übersinnlich veranlagt, Lobsang, sagte er. Normalerweise muss ich diese Bilder den Zuschauern erklären. Seine Heiligkeit hatte, wie erwartet, völlig recht. Alles, was ich möchte, erwiderte ich, ist hier bleiben und in Frieden leben. Warum sollte ich in den Westen gehen, wo sie so feurig ihre Religionen predigen, und versuchen, einem hinter dem Rücken den Hals abzuschneiden? Es gibt eine Aufgabe, mein Freund, sagte das Orakel, die erfüllt werden muss. Und du wirst sie, trotz aller Opposition, erfüllen. Deshalb die spezielle und schwierige Ausbildung, die du durchlaufen musst. Ich fühlte mich höchst verdrießlich. All dieses Gerede über Mühsale und Aufgaben, wenn doch alles, was ich mir wünschte, nur Frieden und Ruhe war und hier und da ein wenig harmloses Vergnügen. Nun, sagte das Orakel, es wird Zeit für dich, zu deinem Mentor zurückzukehren. Er hat dir viel zu erzählen und erwartet dich. Ich erhob mich und verbeugte mich, bevor ich mich umwandte und den Raum verließ. Draußen wartete der riesige Polizeimönch, um mich zum Lama Mingya Dondup zu führen. Zusammen gingen wir Seite an Seite, und ich dachte an ein Bilderbuch, das ich einmal gesehen hatte, wo ein Elefant und eine Ameise Seite an Seite auf einem jungen Pfad einherschritten. Nun, Lobsang, sagte der Lama, als ich sein Zimmer betrat. Ich hoffe, dass du nach all dem, was du gesehen hast, nicht allzu sehr bedrückt bist. Er lächelte und bedeutete mir, mich zu setzen. Zuerst Nahrung für den Körper, Lobsang, und dann Nahrung für die Seele, rief er lachend aus, während er mit seiner silbernen Glocke dem Bedienungsmönch rang, uns Tee zu bringen. Offensichtlich war ich gerade zur rechten Zeit gekommen. Die Regeln der Lama-Klöster besagen, dass man sich während des Essens nicht umschauen noch herumschauen darf. Die volle Aufmerksamkeit sollte der Stimme des Vorlesers geschenkt werden. Hier jedoch, im Zimmer des Lama Mingya Dondup, gab es keinen Vorleser, der hoch über uns von einem Podium herablaut aus den heiligen Schriften vorlas, um unsere Gedanken von einer solch gewöhnlichen Sache, wie dem Essen, abzulenken. Noch befanden sich hier strenge Aufsichtsbeamte, jederzeit bereit, uns beim leisesten Vergehen der Regel anzuspringen. Ich sah aus dem Fenster zu den Himalayas hinauf, die sich endlos vor mir erstreckten, und ich dachte, dass bald die Zeit kommen wird, wo ich sie nicht mehr sehen werde. Ich hatte Einblicke in die Zukunft erhalten, in meine Zukunft, und ich fürchtete mich vor den Dingen, die ich nicht ganz klar gesehen hatte, weil sie teilweise vom Rauch verschleiert waren. Lobsang, sagte mein Mentor, du hast viel gesehen, doch noch mehr ist verborgen geblieben. Wenn du das Gefühl hast, dass du den Plänen der Zukunft nicht ins Auge sehen kannst, dann werden wir diese Tatsache akzeptieren müssen, jedoch das wird zu unserem Bedauern, und du bleibst in Tibet. Herr, erwiderte ich, sie sagten mir einmal, dass der Mann, der sich zaudernd auf seinen Lebenspfad begibt und umkehrt, kein rechter Mann ist. Ich will trotz der Schwierigkeiten vorwärts gehen. Er lächelte und nickte anerkennend. Wie ich es erwartet habe, sagte er, du wirst am Ende Erfolg haben. Herr, fragte ich, warum kommen die Menschen nicht mit dem Wissen auf die Welt, was sie in den vergangenen Leben gewesen waren und was sie in diesem Leben angeblich tun sollten? Warum muss es, was sie, geheimes Wissen nennen, geben? Warum dürfen wir nicht alle, alles wissen? Der Lama Mingya Dondup hob seine Augenbrauen an und lachte. Du willst aber wirklich viel wissen, sagte er. Doch dein Gedächtnis lässt auch etwas nach. Erst neulich sagte ich dir, dass wir uns normalerweise nicht an die vergangenen Leben erinnern. Könnten wir das, dann wäre die Belastung für uns noch größer auf dieser Welt. Wir pflegen zu sagen, das Rad des Lebens dreht sich, das den einen Reichtum und den anderen Armut bringt. Der Bettler von heute ist der Prinz von morgen. Wenn wir nichts von unseren vergangenen Leben wissen, dann beginnen wir alle von neuem, ohne zu versuchen, zu spekulieren, was wir in unseren vergangenen Leben waren. Aber, fragte ich, wie ist das denn mit dem geheimen Wissen? Wenn alle Menschen dieses Wissen hätten, dann wären doch alle besser und sie würden sich schneller entwickeln. Mein Mentor lächelte mich an. Das ist nicht ganz so einfach, erwiderte er. Einen Augenblick saß er schweigend da, dann sprach er wieder. Es befinden sich Kräfte in uns, D.H. innerhalb der Kontrolle unseres über LCHS, die um ein Vielfaches größer sind, als irgendetwas, das der Mensch in der materiellen, der physischen Welt, in der Lage ist zu schaffen. Besonders die westlichen Menschen würden solche Kräfte, wie wir sie beherrschen, missbrauchen, denn sie kümmern sich ausschließlich ums Geld. Die westlichen Menschen bewegen nur zwei Fragen, können sie das beweisen? Und, wie kann ich profitieren? Er lachte etwas jungenhaft und sagte, es amüsiert mich immer wieder, wenn ich an die gewaltige mechanische Aufmachung und an die Apparate denke, die der Mensch benutzt, um eine drahtlose Nachricht über den Ozean zu senden. Drahtlos ist der letzte Ausdruck, den sie verwenden sollten, denn die Apparate bestehen aus Kilometer über Kilometer langen Drähten. Doch hier in Tibet können unsere geschulten Lamas telepathische Botschaften ohne jegliche Apparate senden. Wir gehen ins Astrale und reisen durch den Weltraum und die Zeit und besuchen andere Teile der Welt sowie andere Welten. Wir können levitieren, D.H. riesige Ladungen heben durch die Anwendung von Kräften, die im Allgemeinen nicht bekannt sind. Nicht alle Menschen sind rein, Lobsang, so wie sich nicht immer unter einer Mönchsrobe ein heiliger Mann verbirgt. Es kann sich in einem Lama-Kloster genauso ein Übeltäter befinden, wie sich in einem Gefängnis ein Heiliger befinden kann. Ich blickte ihn etwas verwirrt an. Aber, wenn alle Menschen dieses Wissen hätten, dann wären sie doch sicher alle gut? Fragte ich. Der Lama sah mich kummervoll an, während er erwiderte, wir halten geheimes Wissen geheim, damit die Menschen davor geschützt werden. Viele Menschen, speziell die im Westen, denken nur an das Geld und an die Macht über andere. Und so wie es vom Orakel und anderen vorausgesagt wurde, wird unser Land später einmal überfallen und physisch von einem eigenartigen Kult erobert werden. Einem Kult, der für den gewöhnlichen Menschen keine Gedanken übrig hat, sondern nur existiert, um die Macht der Diktatoren aufzupolstern. Diktatoren, die die halbe Welt unterjochen werden. Es gab hohe Lamas, die von den Russen zu Tode gefoltert wurden, nur weil sie ihnen das verbotene Wissen nicht preisgaben.